Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Kaum etwas kann einen so unmittelbar berühren wie Musik. Und hört man manche Stücke wieder, dann beamen sie einen direkt zurück in die großen Ereignisse, wie zum Beispiel den ersten Kuss, zu dem auf der Schulparty ein Stück von Elton John lief. Was so emotional aufgeladen ist, das lässt sich aber auch schwer in Worte fassen. Und deshalb behaupten sogar manche, dass es eigentlich gar nicht möglich ist, angemessen über Popmusik zu schreiben. Umso erstaunlicher, dass aber auffallend viele Bücher über Popmusiker und die Popkultur erscheinen, und Olga Hochweiß hat sich das für uns mal genauer angeschaut. Es gab ja in den letzten Jahren so einige Titel, die da herausragend waren und auch herausragend besprochen wurden, etwa Retromania von Simon Reynolds oder auch die Autobiografie von Patti Smith über ihre Anfänge mit Robert Mapplethorpe in New York. Just Kids, ein tolles Buch, fand ich. Was ist denn da jetzt an den Neuerscheinungen anders?
Also es fällt erstmal auf, wie viele Bücher rund um den Pop gerade erscheinen erstmal und dann aber auch in welcher inhaltlichen Breite. Also allein in den letzten 4 bis 6 Wochen wurden zum Beispiel diverse Autobiografien veröffentlicht, von der Blondie-Sängerin Debbie Harry, vom erwähnten Elton John, ganz aktuell auch von Prince, posthum seine sogenannte unvollendete Autobiografie. Dazu kommen ganz persönliche Annäherungen, etwa des Philosophen Peter Traveni mit seiner Playlist des Lebens, Musike Kamikaze heißt die, oder letztes Beispiel Pop, eine Gebrauchsanweisung von Mike Brüggemeier. Also es scheint, dieser Pop ist überall, er durchdringt unser Leben, er ist längst zentraler Bestandteil einer breiten Öffentlichkeit unserer Kultur, und da ist das Schreiben darüber eigentlich nur ein Puzzlestück in einem größeren Bild. Es gibt Filme über Popmusikerinnen, es gibt Ausstellungen. Pop hat also die rein akustische Szene längst verlassen und die Spielzone enorm erweitert.
Und ist dadurch offenbar für die Verlage dann auch interessanter geworden, oder?
Absolut. Der Sachbuchmarkt boomt ja ohnehin, und da ist das Schreiben über Pop wirklich ein wachsendes Segment, kaum ein Verlag, der das nicht aufgreift, 1 bis 2 Mal pro Saison. Und zwar auch mit Blick auf den Erfolg eben vergangener, viel besprochener Titel. Das sind so eine Art Wegmarken. Der Blick auf deren Relevanz und Qualität macht sozusagen Mut, neue Titel auf den Markt zu werfen. Die erwähnte Patti Smith hat ja für Just Kids den National Book Award bekommen. Bruce Springsteen hat monatelang aus seiner gelungenen Autobiografie in einem ausverkauften Broadway-Theater gelesen. Und hierzulande wächst eben auch die Zahl von Musikerinnen und Musikern, die selbst als Schriftsteller in Erscheinung treten, von Sven Regner bis Dirk von Lozo. Und das macht Verlage hellhörig und die reagieren drauf. Ein gutes Beispiel dafür ist die im Oktober gestartete Reihe Musikbibliothek von Kiepenheuer und Witsch. Laut Verlag Liebeserklärungen von mehr oder minder prominenten Autorinnen und Autoren an ihre Musikidole. Das sind 4 bis 6 Titel pro Jahr geplant und die ersten 4 sind gerade erschienen. Und da sind dann eben auch Musiker selbst am Werk, etwa Thies Ullmann, der ja auch schon einen Roman-Bestseller gelandet hat. Sein Text ist den Toten Hosen gewidmet und der beschreibt da zentrale Stationen in seinem Leben mit dieser Band, angefangen bei seinem ersten Hosenkonzert als 14-Jähriger. Oder es gibt einen Text von der jungen Publizistin Sophie Passmann, die hat sich auf ein einziges Studioalbum von Frank Ocean fokussiert. Und da wird sie sehr privat, sehr bekenntnishaft, was diese Musik für sie in einer Krisensituation bedeutet hat. Das wird hier sehr schön deutlich. Und der vorhin erwähnte Peter Traveni, der bringt den Reiz solcher Texte ganz gut auf den Punkt, weil er sagt, wer über Pop schreibt, der eröffnet einen Raum, über die eigene Biografie zu reflektieren, das eigene Leben über eine bestimmte Musiksozialisation gleichsam nochmal zu erleben.
Also funktioniert das eigentlich auch wie so ein Gefühlsverstärker, oder? Denn man wundert sich ja ansonsten, dass gerade in digitalen Zeiten, wo man dauernd Musik überall hören kann und streamen kann, dass überhaupt so viele Leute was lesen wollen, dann in so einem altmodischen Medium mit dem Buch.
Ja, und doch scheint das Bedürfnis danach zu wachsen, vielleicht gerade, weil wir im Netz überschwemmt werden von ganz viel anonymer Musik, von zahllosen Interpreten, Titeln. Da wächst dann vielleicht umgekehrt diese Sehnsucht nach großen Namen, nach starken Charakteren, nach Persönlichkeiten und fassbaren Idolen von einst. Also die Vermarktungsstrategien haben sich verändert und das spielt eine Rolle. Also CD-Verkäufe gehen zurück, Musik wird gestreamt, nicht mehr physisch auf Tonträgern gekauft, und dafür gibt es zum Beispiel mehr Live-Konzerte. Und ähnlich, denke ich, verhält es sich mit dem Buch. Das ist so eine Art verlegerisches Gemeinschaftserlebnis für die Leute. Es bietet haptische, inhaltliche, visuelle Reize. Das kann man sehr schön an der unvollendeten Biografie von Prince sehen. Die hat er wenige Monate vor seinem Tod 2016 ja selbst auf den Weg gebracht und wollte da alles selbst in die Hand nehmen. Jenseits der Musikindustrie, jenseits der Verlagsindustrie mit Verträgen, Copyrights etc. Und er fand da einen jungen Co-Autor, quasi einen ganz reinen, marketingfernen Fan seiner Musik, der aber auch gut schreiben kann, den Journalisten Dan Piepenbrink, der das Buch jetzt als Herausgeber veröffentlicht hat. Und was der da versammelt hat, das ist schon eine tolle Schatzkiste, sehr intim, sehr privat. Man liest frühe Kindheitserinnerungen von Prince selbst, man sieht Faksimiles seiner Aufzeichnungen, Ausweise, selbstgemalte Comics. Und das ist eben multimedial, so sinnlich, so vielgestaltig wie so ein Gang durch eine Ausstellung oder das Blättern in einem Fernsehen. Und diese Fernsehens sind ja mehr oder weniger ausgestorben, genauso wie Musikmagazine in physischer Form. Also man denke an die Specs oder an die Intro. Und ein bisschen tritt also die Rolle von klassischen Fernsehens und Musikmagazinen zurück zugunsten einer ja ganz persönlichen Auseinandersetzung eines einzelnen Autors mit einem bestimmten Musiker. Und vor allem, wenn das eben über mehrere Jahrzehnte anhält. Also die Fans sind genauso in die Jahre gekommen wie ihre Heroes. Und diese Musik wird dann zu mehr oder weniger nostalgischen Blick zurück zum Spiegelbild eigener adoleszenter Sehnsüchte, so sagt das Tino Hanekamp in seinem Buch über Nick Cave.
Das würde ja auch erklären, warum das eigentlich alles doch so eben die Idole unserer Jugend auch sind, Debbie Harry oder Take That. Das ist der Grund, weil man da eben auch so ein bisschen auf einen Trip ins eigene Leben nochmal gehen kann.
So ist es, und deswegen betrifft es eigentlich jetzt vor allem viele etablierte Musikerinnen und Musiker, die da jetzt Gegenstand von Büchern werden. Leute, die ihre Hochzeiten zum Teil aber auch längst hinter sich gelassen haben oder verstorben sind. Also es ist ein klassischer Popkanon bereits da. Das sind sozusagen die Influencer-analoger Zeiten, auf die sich heute noch viele Leute einigen können. Und die haben ja auch Museumsreife erlangt. Man denke nur an große Ausstellungen jetzt in den letzten Jahren über David Bowie oder über die Band Kraftwerk. Und da zieht auch schon allein der Name. Ich fand es ganz interessant, dass die Teilen in dem Text über Nick Cave für die Kiwi Musikbibliothek, da erwähnt Tino Hanekamp, dass der Verlag ihn erstmal gefragt hatte, ob er nicht dieses Buch über Bruce Springsteen schreiben wolle, ohne zu wissen, ob er den überhaupt mag. Und nein, leider ist er eher ein Springsteen-Hasser. Also es geht auch immer darum, erstmal ein bisschen auch mit Kalkül auf die Namen zu setzen, auf die sich viele Leute eben einigen können, und sie neugierig zu machen. Und man wird schon auch neugierig, gerade wenn man schaut, was im Frühjahr geplant ist bei dieser Kiwi-Musikbibliothek. Da soll dann also Jonathan Mese über Duff, die deutsch-amerikanische Freundschaft, schreiben, oder die Rapperin Lady Betray wird einen Text schreiben über Madonna. Klar, das könnte interessant werden.
Ja, tatsächlich eine interessante Kombi. Also tatsächlich wird die Popszene auf ganzer Linie ausgeweitet. Aber hat das denn auch für die Leserin und den Leser einen nachhaltigen Mehrwert?
Ja, das ist von Buch zu Buch ganz verschieden und es hängt wirklich stark vom jeweiligen Autor, der Autorin ab. Nicht jeder hat wirklich was zu sagen über sein großes Musikidol. Nicht jeder Popmusiker, jede Popmusikerin kann schreiben. Also bei Debbie Harry in ihrer Autobiografie Face It liegt die Stärke weniger auf inhaltlichen Dingen. Sie erzählt schon Anekdoten und sie hat das Buch mit einer Journalistin zusammengeschrieben, aber sie wahrt schon Distanz und sie kontrolliert auch wirklich das Bild, das sie hier in diesem Buch von sich vermitteln will. Völlig legitim natürlich, aber man kommt ihr doch auf eine gewisse Weise nah über die visuellen Elemente. Also das sind viele Porträts, Zeichnungen, die ihr die Fans über die Jahrzehnte geschickt haben. Und das sind sehr schöne Liebesbeweise an das Idol. Und da erfährt man doch schon auch sehr viel über diese Frauen, ihre vielen Gesichter. Es sind eben wirklich über die Texte hinaus oft die visuellen Dinge, die was erzählen. Und bei Prince hatte ich das ja vorhin schon angedeutet, das macht diese Bücher auf ihre Art sehr kostbar, sehr besonders. Es macht Spaß. Ja, und es macht eigentlich auch vor allem Lust, diese Musik dann auch zu hören von diesen Leuten. Und das toppt vielleicht jedes Buch, diese Musik selbst nochmal zu hören.
Olga Hochweiß, vielen Dank. Das machen wir jetzt gleich nochmal Musik hören. Aber vorher noch die Information, dass eine Auswahl von den ganzen Neuerscheinungen zum Thema, über die wir jetzt auch gesprochen haben, haben wir für Sie zusammengestellt, zu finden auf unserer Homepage www.deutschlandfunkkultur.de.